Was prägt die Wirtschaft von morgen? Genau dieser Frage gehen wir mit dem Wirtschaftsversprechen Deutschland auf den Grund. Und damit moin zur neuen Folge mit Goran Baric, Regional Managing Director der Page-Gruppe. Gemeinsam mit Goran habe ich einen kritischen Blick auf die aktuellen Ergebnisse der Talent Trends Studie 2024 geworfen. Was sind die Highlights? Was war überraschend? Was war schockierend? All diese Themen haben wir gemeinsam besprochen und ich muss sagen, das waren wirklich sehr, sehr lernreiche Minuten für uns alle, glaube ich. Das andere ist, was wir besprochen haben, ist natürlich, welche Rolle spielt ein Personalvermittler in der sich wirklich rasant verändernden Welt des Arbeitsmarktes. Ebenso haben wir auf seine Highlights innerhalb der Page-Gruppe, aber auch auf seinen Werdegang geschaut. Und ich muss sagen, in dieser kurzweiligen Folge mit Goran konnten so einige Learnings und auch neue Erkenntnisse herausgearbeitet werden. Und dementsprechend würde ich sagen, lasst uns reinstarten in die nächste Folge WVD. Auf geht's!
Moin Goran.
Morgen.
Ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast, um heute mit mir sozusagen in den Austausch zu gehen. Damit die Zuhörer dich auch noch mal ein bisschen besser kennenlernen, würde ich vorschlagen, lass uns erstmal mit einer kleinen Vorstellungsrunde beginnen. Was machst du? Wer bist du? Stell dich mal ganz kurz vor.
Jahrgang 72. Der Name verrät es vielleicht schon. Goran Baric, jetzt nicht urdeutsch, tatsächlich in Deutschland geboren. Eltern stammen aus Ex-Jugoslawien, sind in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts nach Deutschland gekommen, wie so viele aus der Region, um ein besseres Leben irgendwie zu suchen, aufzubauen. Hatte das Glück, dass ich dann hier geboren wurde. Verheiratet, drei Töchter, inzwischen auch noch einen weiblichen Hund bei uns in der Familie, also viel weibliche Energie um mich herum. Und Geschäftsführer der Page Group, eine der großen weltweit agierenden Personalberatungen.
Wir starten ja immer den Podcast, um dich nochmal auf eine andere Art und Weise kennenzulernen mit dem Spiel Two Truths and One Lie, drei Anekdoten aus deinem Leben, wovon eine gelogen ist. So ein bisschen weiß ich jetzt schon, deswegen ich bin mal ganz gespannt, was du uns mitgebracht hast und ob ich dieses Mal richtig liege.
Also, Anekdote Nummer eins, als meine Frau und ich uns zum ersten Mal gesehen haben vor 25 Jahren, wussten wir beide, dass wir füreinander bestimmt sind und wussten, dass wir den Rest des Lebens miteinander verbringen werden. Anekdote Nummer zwei, ich habe keine Angst vorm Sterben. Anekdote Nummer drei, ich führe immer einen Zahnstocher mit mir.
Oh, das ist gut. Das ist gut, weil es schwer. warte, Zahnstocher, glaube ich, das kann ein guter Tick sein. Ich glaube nicht, dass du Angst haben wirst vom Sterben, weil du das Leben liebst. Liebe auf den ersten Blick, ich glaube, das kann nicht sein. Mal gucken, wir lösen am Ende der Folge auf. Mein Tipp ist, dass es Nummer eins ist, Liebe auf den ersten Blick. Was vielleicht aber auch meinem Tipp ein super charmanter Übergang ist zu deiner persönlichen Karriere, war am Ende, ich sag mal, das, was du heute machst, war das Liebe auf den ersten Blick, beziehungsweise wie bist du eigentlich in deine Rolle gekommen?
Ja, das war tatsächlich ein Unfall. Ich habe Abi gemacht, BWL studiert, davor noch eine Banklehre gemacht, BWL studiert mit der Fachspezialisierung Marketingkommunikation, Werbung. Bin dann in der Filmproduktion gelandet, habe dann 2 Jahre im Film gearbeitet, dann 5 Jahre in der Musikbranche. Das war wirklich eine sehr spannende, schöne Zeit, wo ich auch viel mitgenommen habe, viel gelernt habe. Und bin dann vor ein bisschen über 20 Jahren dann bei Page gelandet. Und das war wirklich so ein bisschen mit dem Rücken an der Wand, weil Musik leider nicht mehr ging. Aufgrund der Digitalisierung haben die Menschen weiterhin gerne Musik gehört. Mhm. Aber eben nicht mehr 20 Euro oder vielleicht damals, weiß ich nicht, 30 D-Mark für eine CD bezahlt. Und dann musste ich mir was Neues suchen. Also von daher war es nicht Liebe auf den ersten Blick, sondern eher so, shit, was mache ich hier? Wie komme ich wieder irgendwie auf die gerade Bahn? Und war dann sehr glücklich über das Angebot, bei damals Michael Page in Frankfurt anfangen zu dürfen. Ich glaube, wir waren damals 10, 15 Mitarbeiter in Deutschland und wusste die ersten 3 Monate gar nicht, um was es ging. Hab dann mein erstes Placement hinbekommen, also sprich Match zwischen Kunde und Kandidat. Und seitdem ist es schon auch irgendwie lieber, wahrscheinlich eher so lieber auf den zweiten Blick.
Andere Frage ist, wie viel seid ihr heute? Wie stark hat sich das verändert?
700 in Deutschland.
700.
Also aus den 10, 15 sind 700 geworden.
In 20 Jahren, ja, das ist schon krass. Das zeigt aber natürlich auch auf der anderen Seite wahrscheinlich, wie viel Potenzial und Bedarf natürlich auch genau in solchen, ich sag mal, Matchings am Ende des Tages ist, ja, auch da mehr oder weniger dazwischen zu stehen. Wenn du so ein bisschen auf deinen persönlichen Weg in der Page-Gruppe so ein bisschen schaust, ich meine, viele wollen ja heute nicht mehr unbedingt Führungskraft werden. Du bist Führungskraft. War das schon immer was, was dich auch so ein bisschen gereizt hat, sozusagen auch die Karriereleiter nach oben zu gehen? Also war das wirklich auch Ziel? Ich meine, jetzt bist du relativ fast ganz oben sozusagen angekommen. Das nächste ist ja wahrscheinlich schon fast schon im internationalen Kontext in der Page-Gruppe dann aktiv zu werden. War das dein Plan oder ist das auch so ein bisschen, es ist halt gekommen, wie es gekommen ist?
Ich bin jetzt nicht hier in die Gruppe eingestiegen mit dem klaren Wissen und Ziel, okay, das Ding hole ich mir, ich werde Geschäftsführer, das ist völlig vorprogrammiert, sondern habe mich da wirklich auch so ein bisschen treiben lassen. Und im Grunde genommen hatte ich das Glück, dass damals eigentlich nur ein Karriereweg bestand, nämlich entweder du bist erfolgreich und übernimmst dann Führung, wir wollen wachsen, wollen uns entwickeln in Deutschland, das war immer das Mantra, oder du bist eigentlich wieder raus. Also von daher hatte ich eigentlich gar keine Wahl, und musste, wenn ich irgendwie erfolgreich sein wollte, dann auch in die Führung gehen. Aber es hat mir Spaß gemacht. Also ich bin immer schon leidenschaftlich gerne an der Spitze gestanden, habe mich um Leute gekümmert, Leute mitgenommen, Leute geführt. Das war irgendwo in der Natur der Sache. Und von daher fiel mir das auch nicht schwer, sondern hat mich eigentlich eher beflügelt.
Wie machst du das heute? Also du bist ja letztendlich ja nicht nur für die deutsche Region zuständig. Wie sieht dein normaler Arbeitsalltag aus? Ne? Also bist du dann auch tatsächlich sehr oft in den regionalen sozusagen Standorten unterwegs? Wie hältst du das Team sozusagen am Laufen?
Also es ist mir tatsächlich sehr, sehr wichtig, immer wieder auch die Nähe der Leute zu suchen. Also ich meine, unser Geschäft ist tatsächlich ein People's Business. Auf der einen Seite Kunden, Menschen, auf der anderen Seite Kandidaten, Menschen und wir mittendrin. Also wenn du da nicht präsent bist, mit den Leuten im Austausch bist und oft erfährst du auch in Live-Gesprächen nochmal was anderes, als wenn du nur einen Call hast oder einen Videocall. Also von daher ist es mir tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und jetzt, gerade letzte Woche war ich in Brüssel, Antwerpen. 2 Wochen davor war ich in Holland unterwegs, habe da eine Runde gedreht. Ich bin mittlerweile verantwortlich für Northern and Central Europe, so nennen wir das bei der Page Group, also Holland, Belgien, Luxemburg, Schweiz, Deutschland, Österreich, Polen. Und von daher bin ich da sehr, sehr gerne immer wieder bei den Leuten und eng im Austausch. Aber natürlich durch Corona und anschließend auch einfach erfahren, dass ein Videocall gerade mit Menschen, die man auch schon kennt, durchaus ein gutes Tool ist, hat sich das Ganze auch irgendwo ausbalanciert. Also nicht mehr so viel unterwegs wie früher, aber nach wie vor unterwegs und auch gerne unterwegs. Und ansonsten, wie sieht mein Arbeitsalltag aus? Also ständig irgendwie eine Überraschung, die da auch irgendwie auf mich wartet. Klar, wenn du da an der Spitze stehst einer Organisation, da kommen natürlich tagtäglich irgendwelche Themen hoch, die eskaliert werden, wo du dann auch irgendwo gefragt wirst, wie du die Sache siehst, wo du Entscheidungen treffen musst. Also viel Kommunikation, Austausch natürlich mit meinen engsten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und von daher ist es schon sehr spannend. Natürlich auch Kräfte zehren. Du musst schon echt fit sein und auf dich achten und in Balance leben, um das irgendwie auf Dauer auszuhalten, weil es schon ein tougher Job ist, wo natürlich immer wieder, weißt du, viele Komponenten irgendwie mit einspielen. Klar, in dem Moment, wo Menschen zusammenkommen, gibt es auch immer wieder Missverständnisse, Themen, Konflikte, die zu lösen sind. Also von daher wird's mir nicht langweilig.
Ja, das glaube ich sofort und das bringt sie auch mit. Und das ist auch, glaube ich, ganz interessant, weil lass uns mal so ein bisschen auf den Arbeitsmarkt gucken. Du hast natürlich auch den Überblick selber über die Länder, mit denen du ja sozusagen tagtäglich auch im Austausch bist. Wie nimmst du denn ganz persönlich, wenn wir so ein bisschen auf den Standort Deutschland gucken, aktuell den Arbeitsmarkt in Deutschland wahr? Also was sind eigentlich, wenn du jetzt gerade hier hinschaust, die aktuell größten Herausforderungen, die wir hier haben?
Also wenn ich mal ein bisschen ausholen darf, als ich damals dann auf der Suche war nach einem Job, 2003, 2004, als diese Etappe dann in der Musikindustrie irgendwie nicht mehr weiterging, da habe ich mich beworben und ich habe im Grunde genommen alles gegeben, um einen neuen, adäquaten Arbeitsplatz zu bekommen. Und heute ist es so, dass die Unternehmen sich bei den Kandidaten bewerben. Ja, und viele Unternehmen haben das vielleicht so noch nicht verstanden und deshalb entsteht ein wirklich großer Gap am Arbeitsmarkt, der wirklich immer weiter auseinanderklafft und mir schon ein Stück weit Sorgen bereitet. Ja, ich habe das so, wie es im Moment gerade sich anfühlt, in den 20 Jahren nicht erlebt. Ja, dass die Arbeitnehmer auf der einen Seite so sehr umgarnt werden und begehrt werden, dass sie natürlich Angebote bekommen, tagtäglich, auch über Social Media, LinkedIn spielt da eine große Rolle und der Preis im Grunde genommen immer weiter ansteigt. Und auf der anderen Seite Unternehmen, die natürlich die Budgets auch irgendwo jetzt knapp halten und haushalten wollen, einfach nicht mehr zum Zuge kommen. Also dieser Mismatch, der gerade am Markt zu spüren ist, der ist so krass wie noch nie in den letzten 20 Jahren.
Bevor wir da auch vielleicht nochmal auf die Inhalte der Studie dann nochmal gleich reingehen, wenn du jetzt so ein bisschen dann eure Rolle, also genau diese Rolle, die du da gerade beschreibst, ist ja auch eine Veränderung eurer Position. Davor, wo wir eher einen Arbeitgebermarkt hatten, jetzt eher einen Arbeitnehmermarkt. Inwieweit hat sich die Begleitung, die Ansprache, eure Rolle sozusagen als Matchmaker am Ende des Tages dann dadurch auch verändert?
Nicht mehr so lange her, da waren wir in erster Linie mit unseren Kunden beschäftigt. Ja? Also das Ziel war es, einen Kunden zu treffen, für dich zu gewinnen, Vertrauen aufzubauen und das Mandat zu akquirieren. Und dann hat man sich auf die Suche gemacht nach den Kandidaten. Und die hat man in der Regel eigentlich immer gefunden. Und seit 4-5 Jahren, das hat schon vor Corona angefangen, hat sich das Blatt wirklich gewendet. Und im Grunde genommen sind wir heute mehr Agenten für unsere Kandidaten als Ansprechpartner für unsere Kunden. Natürlich sind wir weiter Ansprechpartner für unsere Kunden. Natürlich akquirieren wir auch weiter Mandate und am Ende zahlt der Kunde auch die Rechnung. Aber das Blatt im Grunde genommen hat sich so sehr gewandelt, dass du, wenn du einen guten CV auf den Tisch bekommst, dir fast schon sicher sein kannst, dass du das Match herbeiführen wirst. Mhm. Und das ist schon eine Entwicklung, die so nicht vorherzusehen war.
Das finde ich total spannend. Lass mich noch mal kurz eine Zwischenfrage hier stellen, damit auch die Zuhörer das ein bisschen besser einordnen können. Wenn wir über Matchings und über sozusagen Kunde auf der einen Seite, aber auch vor allem jetzt auf eure, ich sag mal, Kandidaten auf der anderen Seite sprechen, über was für Kandidaten sprechen wir hier? Ist das viel Executive Level? Ist das viel, sag mal, Level, sag mal, mit akademischen Abschlüssen, Ingenieure etc.? Wo ist sozusagen der größte Gros eurer sozusagen Kunden, mit denen ihr eigentlich unterwegs seid? Oder kann man das eigentlich gar nicht sagen, weil wir reden hier von bis?
Ja, also die Page Group kümmert sich wirklich um Kandidaten von bis. Also es geht los bei Fachkräften, die im Büro tätig sind und dort administrative Tätigkeiten ausüben, bis hin zu Executive Search Level. Also wir haben wirklich Teams, die spezialisiert sind auf die verschiedenen Hierarchiestufen. Aber wenn wir jetzt mal so einen Durchschnitt einfach bestimmen wollen, dann sind es Fach- und Führungskräfte, um die wir uns kümmern. Also der Block zwischen 70.000 und 120.000 Euro Jahreseinkommen, das würde ich als die Gruppe bezeichnen, in der wir besonders unterwegs sind. Wir haben verschiedene Marken, die sich dann um die verschiedenen Themen kümmern. Aber wenn man eine Gruppe herausgreifen möchte, dann sind es diese Fach- und Führungskräfte, das sogenannte Filetstück auch des Arbeitsmarkts.
Ja. Also finde ich spannend und lass uns, und da will ich auch heute, ja, wollen wir den Schwerpunkt ja auch so dahin legen, wie kriegt man die überhaupt? Also was sind eigentlich die Faktoren, warum Menschen wechseln? Was sind die Sachen, wo andere aber am Ende des Tages aber auch ganz klar sagen, das ist benötigt, ja, um mich in eure Organisation reinzuholen oder mich sozusagen wechselwillig zu machen, was ja sehr, sehr viele sind. Ihr habt ja aktuell eine neue Studie rausgebracht, die Talent Trends 2024. Bevor wir da ganz kurz reingehen und auch ein bisschen so auf die Erkenntnisse und auch so auf die einzelnen Aspekte eingehen, sag mal nochmal ganz kurz, was ist das für eine Studie und wie ist sozusagen die erhoben worden, damit man einigermaßen den Kontext versteht, auf welchen Ergebnissen wir jetzt auch gleich sozusagen ein bisschen in die Diskussion reingehen.
Also die Studie haben wir zum zweiten Mal weltweit erhoben. Wir haben, weiß ich, 50.000 Menschen befragt, die eben in diesem Fach- und Führungskräftesegment unterwegs sind. Ich glaube, knapp 20.000 von diesen Fragebögen entfallen auf Europa und 2.500 ungefähr auf Deutschland. Das heißt, schon eine repräsentative Studie mit Antworten, mit denen man wirklich arbeiten kann. Und die Erkenntnisse aus der Studie sind wirklich teilweise verblüffend und teilweise wirklich auch erschreckend. Und immer mehr wird klar, dass Fach- und Führungskräfte, insbesondere hier in Deutschland, da sind wir in einzelnen Fragen wirklich auch weltweit führend, die Flexibilität über alles andere stellen. Also zum Beispiel eine Antwort, die sehr, sehr überraschend ist, und da sprechen wir über 60%, mehr als 60% der Menschen, die die Frage beantwortet haben, würden auf eine Beförderung, damit einhergehend mehr Verantwortung, mehr Geld, mehr Status, verzichten, wenn sie in dem Zuge auf ihre Flexibilität Stand heute dann irgendwie verzichten müssten oder Einbußen mitnehmen müssten. Und das ist eine Antwort, die schon krass ist. Ja, ich meine, ich bin Jahrgang 72, ich bin hier gestartet vor 20 Jahren mit dem Ziel, was aufzubauen, mehr Verantwortung zu übernehmen, damit auch wahrscheinlich mehr Geld zu verdienen und mir und meiner Familie ein Leben auch bescheren zu dürfen, von dem wir immer geträumt haben. Das scheint so heute in dem Zusammenhang nicht mehr der Fall zu sein für die meisten hier in Deutschland.
Was glaubst du selber, woran kann das tatsächlich liegen? Ich meine, ihr seid ja permanent im Austausch und ist es tatsächlich ja was, ich sag mal, ein Stück weit Wahnsinn ist. Ja, wir sind eine sozusagen in Quantität rückläufige Gesellschaft in Deutschland am Arbeitsmarkt. Auf der anderen Seite wollen wir jetzt auch alle noch ein Stück weit weniger arbeiten. Trotzdem einigermaßen gut bezahlt werden. Das ist ja alles sozusagen selbst Teilzeit oder keine Ahnung, bestimmte Flexibilität auf hohem Lohnniveau hier in Deutschland. Wo kommt das her? Also überhaupt die Einstellung, dass das funktionieren kann. Was ist da deine persönliche Meinung? Also wie siehst du das auch so ein bisschen mit der ich sag mal, Perspektive 5 bis 10 Jahre nach vorne?
Also das ist wirklich, wie gesagt, meine persönliche Meinung, auch ein Stück weit wahrscheinlich Spekulation. Aber ich gehe mal davon aus, dass einfach viele Menschen heute einen gewissen Puffer haben. Ja? Sei es vielleicht auch ein Erbe, das ansteht. Sei es, dass man sich vielleicht auch jetzt gerade, ich glaube, das Ganze wurde auch beschleunigt durch die Corona-Erfahrung und auch die Erkenntnis, dass man eben gut von zu Hause aus arbeiten kann, dass diese Flexibilität durchaus dann auch funktioniert hat, darauf nicht mehr verzichten möchte. Man hat ein Stück weit an diesem süßen Nektar genascht und das kann man den Menschen wahrscheinlich auch nicht verübeln, das möchte man nicht mehr hergeben. Und wahrscheinlich hat sich die Einstellung auch ein Stück weit verändert. Ich habe letztens da auch eine interessante Theorie gehört. Die Welt ist so unsicher geworden. Ja? Wenn man jetzt in die Zukunft schaut, dann fällt es einem schwer, irgendwie in die Zukunft zu schauen, wirklich vorherzusagen, was passiert in den nächsten Jahren. Womöglich stehen wir vor einem Abgrund und dann sagen sich vielleicht auch viele, warum soll ich mich da jetzt irgendwie zu sehr einsetzen und schinden und meine Gesundheit vielleicht aufs Spiel setzen in Form von zu viel Arbeit, wissend, dass ich vielleicht eh nur noch ein paar Jahre habe hier auf diesem Planeten. Also genieße ich die doch eher. Ich weiß nicht, ob das so bewusst in den Köpfen der Menschen ist, aber vielleicht spielt es unterbewusst dann doch auch irgendwie eine Rolle und von daher nimmt man da einfach einen Gang raus und genießt das Leben, genießt das jetzt und hier und lässt das morgen vielleicht so ein bisschen auf sich zukommen. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Einstellung dazu.
Ist das ein Thema, wenn du jetzt das mit den, ich sag mal, naheliegenden europäischen Ländern vergleichst? Ist es so eine generelle europäische Einstellung eigentlich schon fast weit geworden oder ist es tatsächlich was auch so ein bisschen signifikant doch irgendwie gerade in Deutschland passiert?
Also der Trend in Europa ist auf jeden Fall stärker in der Hinsicht als in der Rest der Welt. Aber trotzdem ist Deutschland hier deutlich an der Spitze in Europa. Also wir vergleichen uns natürlich hier mit Ländern wie Niederlande, Frankreich, UK und so weiter, sind aber ein paar Prozentpunkte deutlich noch vorne dran, was diese Flexibilität oder dieser Wunsch nach Flexibilität anbelangt.
Ich meine, am Ende ist es ja ein zweischneidiges Schwert irgendwo. Du kannst natürlich auch, je nachdem, wo du arbeitest, wenn es um Ergebnisse etc. geht, nehmen wir bei euch, wenn du jetzt irgendwie 10 Matches in einem Tag schaffst, so ungefähr, ist es doch egal, ob du noch die ganze Woche arbeitest oder einen Tag einfach Vollgas gegeben hast. Also das ist natürlich jetzt nicht die Masse, muss man ganz klar dazu sagen, das ist natürlich auch sehr, sehr jobabhängig, wo Flexibilität nicht unbedingt gleich Produktivitätseinbußen etc. irgendwie, die damit sofort einhergehen. Also nur, um das auch mal so ein bisschen in den Kontext zu schaffen. Aber es ist schon so ein bisschen ein Trend, dass irgendwie jeder ein Stück weit mehr an Freizeit, jeder ein Stück weit mehr an Flexibilität, ohne im besten Fall an Niveauverlust, wenn es um das Lohn etc. geht, irgendwie da zu naschen. Und ihr habt ja am Ende genau auch untersucht, wo die großen Diskrepanzen sind, ja, zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Was ist es noch? Also Gehalt und ich sage mal irgendwie Flexibilität ist jetzt einmal so ein großes Thema, dass die Leute das ein Stück weit anders abwägen gerade, was vielleicht wichtiger ist. Du hast vorhin davon gesprochen, ein paar Sachen fandst du total verblüffend, ja. Und das andere hat dich irgendwie doch ein bisschen geschockt. Gab es noch irgendwie eine Sache, wo du gesagt hast, boah krass, damit hätte ich jetzt irgendwie nicht gerechnet und das ist eigentlich jetzt auch nicht das ideale Zeichen, wenn wir über einen, sagen wir mal, florierenden Wirtschaftsstandort in der Zukunft nachdenken?
Also der zweite Punkt zielt auch in diese Richtung Flexibilität ab, insofern als dass über 50% der Befragten die jetzt aufgrund Maßnahmen, die zuletzt ausgerufen wurden von vielen Unternehmen, nämlich Back-to-the-Office-Regeln. Ja, ich meine, nach Corona hat alles gut funktioniert, Menschen haben von zu Hause aus gearbeitet, Produktivität war da, weil der Markt auch da war und besser war. Aber jetzt aufgrund der Krise in der Welt, angefangen von Energiekrise, Ukraine-Krieg, Gaza-Unruhe und alles, was da jetzt zuletzt in der Welt passiert ist, was die Menschen verunsichert, ist der Markt natürlich auch schwieriger geworden und viele haben Probleme, die Produktivität zu erreichen, die sie nach Corona erreicht haben und damit natürlich einhergehend aus Verzweiflung, wie auch immer, auch versucht, die Produktivität zu halten. Und wie schaffe ich das, indem ich die Leute wieder zurück ins Büro hole, weil ich wahrscheinlich eh insgeheim davon ausgehe, dass sie zu Hause nichts machen, in Anführungszeichen. Also entsteht dieser Druck, Leute müssen zurück ins Büro und über die Hälfte der Befragten, die jetzt zuletzt wieder mehr ins Büro mussten, denken tatsächlich aktiv darüber nach, ihren Job zu verlassen und zu wechseln. Ja, die haben einen sicheren Job, die haben einen Arbeitgeber, der grundsätzlich okay ist, einen Job, mit dem sie zufrieden sind, aber allein aufgrund der Tatsache, dass sie jetzt zuletzt wieder mehr ins Büro beordert wurden, lässt sie offen darüber nachdenken, den Job zu wechseln. Und das hat mich schon ein Stück weit geschockt, dass allein diese Tatsache, ich meine, es war ja vor Corona selbstverständlich, ins Büro Absolut. Zu fahren, dort sich mit Kollegen zu treffen, auszutauschen, auch ein Stück weit gemeinsam an der Kultur des Unternehmens zu arbeiten, gemeinsam neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu helfen, in den Job reinzukommen, dass diese Selbstverständlichkeit ein Stück weit nicht mehr selbstverständlich ist, sondern als Bestrafung interpretiert wird. Und somit die Leute darüber nachdenken, das Unternehmen zu verlassen. Das war schon so eine Tatsache, die mich sehr zum Nachdenken gebracht hat.
Lass uns mal hier ganz kurz einen Perspektivwechsel einnehmen, weil für viele ist ja genau das, was du gerade sagst, das Eldorado. Also jetzt kannst du Leute im besten Fall, wenn du Leute relativ remote und flexibel in deine Organisation integrieren kannst, kannst du ja hiren jetzt, keine Ahnung, aus Hannover holst du Leute aus München, aus Zürich oder sonstiges dazu, ist ja völlig egal, wo sie sitzen. Das war ja eine Zeit lang auch nicht der Fall. Da war das ja eher so, du musst dann hier in meine Region kommen, was ja heute nicht mehr per se notwendig ist. Also das ist ja so ein bisschen, ist das auch im Endeffekt ein bisschen das Problem von einzelnen Unternehmen? Weil für die einen ist es ja eine riesengroße Chance, auf einmal national, international zu rekrutieren, was davor nicht so möglich war. Was natürlich auch diese Wechselwilligkeit vielleicht sogar bei diesen Leuten ausruft, weil es gibt ja die Alternativen. Selbst wenn ich irgendwo in Buxtehude auf dem Dorf wohne, wenn ich eine gute Internetverbindung habe, kann ich theoretisch auch für einen Konzern in Shenzhen sozusagen an den Start gehen. Ja. Ist das irgendwie so, es kann ja überall jetzt irgendwie auch eine Möglichkeit da sein. Also profitieren jetzt auch die davon, die die Flexibilität leben können? Also es ist auch ein Thema, was im Arbeitsmarkt ein großes Problem hat, wenn du am Standort sozusagen gebunden Menschen brauchst.
Ja, nee, absolut. Also da trennt sich jetzt die Spreu vom Weizen. Viele wahrscheinlich eher konservativ eingestellte Unternehmen, klassische Unternehmen, werden jetzt Probleme bekommen. Und das ist auch das, was wir tagtäglich in den Gesprächen mit unseren Kundinnen und Kunden auch versuchen, diese Leute verstehen zu lassen, dass sie da umdenken müssen. A, der Kandidat bewirbt sich nicht mehr, sondern wir bewerben uns als Unternehmen bei den Kandidaten. Und B, wenn du bei dieser Flexibilität dich nicht offen zeigst, dann stellst du dich gegen eine Tsunami-Welle, gegen die du keine Chance hast. Die wird dich überrollen. Und trotzdem hadern noch viele und versuchen da irgendwie an der Vergangenheit festzuhalten. Aber ich prophezeie für diese Unternehmen kein gutes Ende. Ja, du kannst dich gegen diese Welle nicht stellen.
Total spannend. Lass uns mal auf die andere Seite rüberschwenken. Was hat dich verblüfft aus der Studie?
Ja, ich meine, wir sprechen ja vom Jahr 2024 und ein Großteil, also knapp 60% der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen fühlen sich nicht frei am Arbeitsplatz, nicht frei in der Hinsicht, dass sie sein dürfen, die sie eigentlich sind, sondern es wird immer noch sehr viel von Diskriminierung gesprochen und das ist ein Thema, das mich eigentlich überrascht hat. Da dachte ich, dass wir schon weiter sind im Jahr 2024.
Das habe ich mir tatsächlich auch rausgeschrieben bei überraschenden Aussagen und vor allem, dass es ganz viel auch mit Altersdiskriminierung zu tun hat, dass es die häufigste Form ist. Ich hätte jetzt eher in bestimmten anderen Bereichen damit gerechnet, aber Altersdiskriminierung, wahrscheinlich ist das dann am Ende egal, ob jung oder alt, also sowohl von alt auf jung und jung auf alt, also oder was ist mit Altersdiskriminierung gemeint? Das, ich glaube, danach kam irgendwie Geschlecht und Gender-Identitäten etc. so als Ausprägungen, ja, ja. aber bei Altersdiskriminierung, was ist da so ein bisschen der Key Fact? Das hat mich auch gewundert.
Eigentlich nicht zu glauben, aber es ist tatsächlich so, dass die Älteren sich mehr diskriminiert fühlen als die Jüngeren. Also es scheint eine Diskriminierung zu geben, die gegen das Alter geht. Je älter, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich diskriminiert fühle. Und das im Jahr 2024 und das, wo wir doch alle wissen, dass immer mehr dieser Druck entsteht, weniger junge Leute kommen nach. Und desto wichtiger sind dann auch die Älteren unter uns, die Erfahrung haben, die dieses Wissen dann auch weitergeben können an die jüngere Generation. Und gerade wenn ich mich jetzt so ein bisschen umschaue, auch bei uns, ich meine, der Altersdurchschnitt bei der Page Group in Deutschland ist irgendwo knapp über 30 Jahre, also relativ jung. Ich habe nicht das Gefühl, dass die jungen Leute sich da irgendwie gegen die Älteren stellen oder wenig Respekt zeigen, sondern eher offen sind, von den Älteren lernen wollen, Wissen mitnehmen wollen und sehr höflich eigentlich mit dieser Generation umgehen. Wobei wir jetzt auch nicht die sehr Alten in Anführungszeichen hier bei uns in den Reihen haben. Aber das war tatsächlich eine Sache, die mich auch sehr überrascht hat.
Was ich noch ganz spannend finde, um nochmal einen anderen Punkt nochmal in die Diskussion mit zu integrieren, ist das Thema Wertschätzung. Also es kam ja raus, dass das Thema Wertschätzung massiv gestiegen ist. Also ich kenne das ja auch, jetzt auch gerade so, insbesondere bei Frauen. Also ich kann mir das ein bisschen, und ich merke das auch so aus meinem eigenen Umfeld, dass immer mehr natürlich auch die Diskussion, auch das Thema Care-Arbeit etc. und Wertschätzung, was mache ich eigentlich, sowohl im beruflichen Umfeld als auch im privaten Umfeld, eine wichtige Rolle spielt in dem ganzen Thema. Wie nimmst du das wahr? Wie wichtig ist Wertschätzung auch am Ende, um Mitarbeiter zu halten? Ist das, ich kann mir vorstellen, ist wahrscheinlich auch einer der größten Treiber, tatsächlich den Job zu verlassen. Ich meine, nicht flexibel zu sein, ist auch eine Form von einer Nicht-Wertschätzung gegenüber meiner Person und wie ich sozusagen eigentlich mich hier einbringen kann. Ist das eigentlich so eins der größten Themen, die wir gerade haben? Wertschätzung, Arbeitgeber, Arbeitnehmer?
Ja, glaube ich auch. Ich meine, ich komme aus Baden-Württemberg. Ja, da hat man früher gesagt, ich weiß nicht, ob man es heute immer noch sagt, nicht geschimpft ist gelobt genug, so in der Form. Also das fällt mir auch auf. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch daran liegt, dass immer mehr Menschen auch in Social Media unterwegs sind und auf der Suche nach irgendwelchen Likes sind oder einfach dann auch ein Stück weit vielleicht abhängig werden von diesen Likes. Ja, Zustimmung, Liebe, Herzchen. Alle sind irgendwie auf der Suche nach Liebe. Alle sind auf der Suche nach Aufmerksamkeit. Das fällt mir schon auf. Und wahrscheinlich sind wir Menschen so, dass wir das immer wieder brauchen, wie so ein Motor, der auch mal Öl braucht oder Benzin braucht, um irgendwie zum Laufen zu kommen. Und ich glaube, wenn ein Arbeitgeber das versteht und das auch authentisch von Herzen kommuniziert, dann hat er auf jeden Fall einen Vorteil. Und da sind so kleine Gesten wie, ich weiß nicht, du hast jemanden, der einen guten Job gemacht hat. Essen natürlich dann auch in der Gruppe loben, sodass die anderen auch mitbekommen. Mhm. Das kann schon Wunder bewirken. Ja, wir sprechen ja nicht immer über gleich eine Gehaltserhöhung oder irgendwelche materiellen Dinge, sondern wirklich diese Gesten, dieses Danke, dieses Aufmerksamsein, dieses Mal zum Geburtstag gratulieren, wenn irgendwie vielleicht ein besonderes Event in der Familie stattgefunden hat, darüber Bescheid zu wissen. Und einfach zu zeigen, dass man sich interessiert für den Menschen, dass man den Menschen irgendwo im Herzen hat und dass es einem wichtig ist, dass diesem Menschen gut geht. Das kann Bonding entstehen lassen, das alle anderen Themen, glaube ich, weit zurückfallen lässt.
Das sind jetzt doch alles irgendwelche Basics. Also wenn es darum geht, irgendwie Flexibilität meinem Arbeitnehmer irgendwie gegenüber walten zu lassen, ihn wertzuschätzen oder sonstiges, dann ist es doch eigentlich mehr oder weniger ein normales Miteinander, was man irgendwie kennt, wo man irgendwie Kompromisse für das Sonstiges, aber die Diskrepanz ist ja so groß. Wo kommt diese Diskrepanz her? Das ist jetzt ja keine Rocket Science, das gegenüber seinen Arbeitnehmern hinzubekommen, würde ich jetzt einfach mal so als These in den Raum werfen. Sind wir so stark aktuell unter Druck? Sind wir so stark mit anderen Themen beschäftigt, dass es andere Themen gibt, die aktuell auch ein Stück weit wichtiger sind? Thema Geschäftsmodell, Thema Zahlen, Thema Kosteneffizienz, die über den Einzelnen aktuell hinausgehen, um überhaupt das Thema am Laufen zu halten, weil ansonsten könnte man sich doch den Themen relativ einfach und gut widmen. Oder sehe ich das falsch?
Ja. Nee, du siehst es hundertprozentig richtig. Ich glaube tatsächlich, es liegt noch an einer anderen Sache, und zwar, dass die wenigsten Führungskräfte tatsächlich gute Führungskräfte sind.
Also das klingt hart. Die gut Wissen haben, die Bereiche gut kennen, aber nicht
aufgestiegen sind,
Kompetenz etc. haben. Oftmals, nicht immer.
So ist es. Aber ja. Genau. Und ich glaube, wenn du ein Unternehmen erlebst, das in sich gut funktioniert, wo die Leute gerne arbeiten, wo sie sich identifizieren mit den Werten der Firma, ihr Leben für die Firma geben, dann hat das auch immer mit den Führungskräften zu tun oder vielleicht mit der Führungskraft. Und in dem Moment, wo du Technokraten an der Spitze hast, die aufgestiegen sind, weil sie inhaltlich gut sind, weil sie smart sind, weil sie intelligent sind und weil sie vielleicht als Experte in ihrer Rolle gut performt haben, aber dann, wenn es darum geht, diese Liebe vielleicht auch zu schenken an ihre Mitarbeiter, die Mitarbeiter vielleicht auch mal glänzen zu lassen, die Mitarbeiter vielleicht auch mal ins Spotlight irgendwie treten zu lassen und das einfach nicht hinbekommen, weil sie zu sehr auf sich bezogen sind, dann entstehen diese Risse.
Ihr redet über 5 Generationen in der Studie. Und am Ende ist es ja so, du brauchst alle Generationen. Also du musst ja in deiner Organisation, definitiv wenn du ein Stück weit größer bist, musst ja alle, sag mal, diese 5 Elemente oder diese 5 Generationen am Laufen halten, irgendwo auch in ihren Erwartungshaltungen bedienen. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was sind die 5 Generationen, um das nochmal ganz kurz aufzudröseln, aber dann auch, wie muss ich eigentlich mit diesen Generationen ein Stück weit unterschiedlich umgehen, damit es am Ende des Tages tatsächlich funktioniert und ich diese 5 Generationen auch gut anspreche?
Ja, und da auch steht wieder alles mit der Führungskraft. Also vom Absolut. Babyboomer bis dann demnächst Alpha hast du dann alles wirklich vertreten. Und ich glaube, wenn du eine Führungskraft hast, die einfach auf die Individuen zugehen kann und ein Team kreiert, was sich hinter ein Ziel stellt, das kann eine tolle Erfolgsformel sein. Aber klar, brauchst jemanden, der an der Spitze steht und das so organisiert und arrangiert, dass die Leute sich immer wieder ein Stück weit zurückstellen, wissend, dass wenn sie gemeinsam in die Kasse einzahlen, am Ende alle davon profitieren.
Ich meine, da sprichst du ja tatsächlich einen super spannenden Punkt an, der sowohl was die Teamzusammenstellung angeht, also wie muss man eigentlich ein Team zusammensetzen, dass es auch in sich geschlossen funktioniert, aber auch natürlich, welche Art von Typ brauchst du? Lass mal so ein bisschen raus aus der Studie gehen, weil ich das mit dem Beispiel auch ganz gut finde. Wenn du nach draußen schaust, also wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, welche Unternehmen oder welche Bereiche, wo siehst du, dass das eher wahrscheinlich ist, dass man genau in so ein Umfeld kommt und wo weniger. Also kann man das ein Stück weit unterscheiden, dass wir eher sehen, die eher auch im Servicebereich oder sonst unterwegs ist, dass man eher auf so eine Art von Kultur trifft, als wir sind in der harten Stahlindustrie, ja, und sind sozusagen oder irgendwo am Werk. Da ist noch so ein bisschen eine andere Kultur von jeher da. Kann man das industriemäßig unterscheiden oder kann man sagen, nee, das hängt tatsächlich an einzelnen Personen, wie das gelebt wird, weil du kannst genauso viel Spaß haben dort wie dort. Das macht keinen Unterschied.
Das ist meine These. Ich glaube, es liegt wirklich an den Menschen. Ich meine, ich habe das Vergnügen, in Anführungszeichen, gehabt, während Corona ein Haus bauen zu dürfen, beziehungsweise ich habe es bauen lassen und habe versucht, das irgendwie so gut wie möglich zu begleiten. Ich habe viel gelernt. Also wenn einer der Zuhörer Tipps haben will. Ich habe so viele Fehler gemacht. Ich kann da ein bisschen was weitergeben. Aber was ich da beobachtet habe, sind natürlich auch dann einzelne Baustellentrupps, die vorbeikamen. Ja, angefangen vom Rohbau, dann über Elektrik etc. Und da hast du sofort gesehen, wenn der Chef kam oder die Führungskraft mit seinem Team, wie war der Vibe? Wie hat er mit denen gesprochen? Wie war die Kommunikation untereinander? Wie war die Kommunikation, ohne dass die jetzt auch irgendwie die ganze Zeit miteinander gesprochen haben? Konntest du sofort einschätzen, okay, wird es ein Erfolg? Werden die on time fertig? Wird es am Ende sauber sein? Oder wird es eine Katastrophe? Mhm. Und ich glaube, so ist es draußen in der Industrie auch. Ich glaube, dass du mit einer guten Führungskraft in der Stahlindustrie genauso viel Spaß haben kannst. Ja? Jemand, der die Leute anpackt, aber auch irgendwie Gefühl zeigt, Fehler verzeiht, aus Fehlern lernt, Wissen weitergibt, nicht cholerisch ist, sich selbst nicht zu sehr ins Zentrum stellt, etc. Wie in der Startup-Branche, ja, wo du vielleicht irgendwie einen Narzisst hast, der zwar in einer super flashigen, modernen, tollen Branche unterwegs ist, aber die Leute terrorisiert. Ich glaube, du findest da von A bis Z alles. Und ich glaube, die Branche spielt weniger eine Rolle als der Charakter des Führungsspielers.
Ja, da bin ich voll bei dir. Wenn wir jetzt, sag ich mal, auf eure eigene Branche etc. kommen und das mal so ein bisschen mit den Themen künstliche Intelligenz, technologischer Fortschritt etc. Menschen. Wenn wir davon ausgehen, dass jeder eurer Kandidaten irgendwann seinen ganz speziellen, coolen Bot irgendwo auf seinem Smartphone hat, der mit ihm interagiert, der weiß, was er möchte und der im besten Fall tatsächlich auch noch weiß, wo sind gegebenenfalls spannende Vakanzen, ja, oder auch mehr oder weniger von, zu deinem Profil passende Arbeitgeber. Was glaubst du, wie stark verändert auch so eine Technologie eure Arbeit, sowohl intern als aber auch natürlich für das Geschäftsmodell insgesamt? Und wie setzt ihr euch damit auseinander?
Ja, wir haben das Glück, dass wir eine große Gruppe sind. Wir sind 8000 Mitarbeiter weltweit. Wir sind in London vor knapp 50 Jahren gegründet worden und haben im Grunde genommen alles schon ein Stück weit gesehen, erlebt, überlebt, was in den letzten Jahrzehnten irgendwie an Innovation aufgetreten ist. Ich erinnere mich, wie viele uns für tot erklärt haben, als dann das Internet aufkam, ja, oder spätestens bei Social Media. Was aber passiert ist, und nicht nur für uns, insgesamt für die Branche, durch diese Innovation haben wir immer wieder einen Sprung hinbekommen, sind schneller geworden, größer geworden, haben unsere Umsätze weiter steigern können, sind effizienter, effektiver geworden. Und ich gehe davon aus und glaube auch fest daran, dass es mit KI ähnlich sein wird. Es gibt schon erste Kontaktpunkte. Wir haben auch ein Team in London, das sich speziell nur damit beschäftigt, weltweit unterwegs ist, sich Firmen anschaut, Themen testet. Wir haben jetzt auch schon erste Tools mit eingeführt, Stichwort Stellenanzeigen. Ja, die haben wir in der Vergangenheit immer selbst irgendwie schreiben müssen, mit viel Arbeit, Administration verbunden, natürlich Fehlern inkludiert etc. Das macht heute die künstliche Intelligenz für uns und sehr erfolgreich in den Testmärkten, die wir im Moment schon so erlebt haben. Und ich glaube, das ist erst der Anfang. Und natürlich träumen wir davon, dass der Berater, die Beraterin sich weniger mit Administration, mit irgendwelchen Eingaben, mit Systemthemen beschäftigt und wirklich das tun kann, was wir alle tun möchten, wir alle Berater. Ja? In Kontakt sein mit Kunden, mit Kandidaten, Gespräche führen, aus dem Nein Ja machen, um Kunden zu überzeugen, dass er sich einen Lebenslauf oder die Person hinter dem Lebenslauf bitte anschauen möchte, obwohl vielleicht auf dem Lebenslauf auf den ersten Blick nicht das hundertprozentige Ja-Gefühl entstanden ist, weil wir die Person eben schon getroffen haben, gesehen haben, interviewt haben und für richtig befinden. Das sind eigentlich die Dinge, die uns Spaß machen, ja, und nicht irgendwelche Themen ins System eingeben oder irgendwelche Codes pflegen oder irgendwelche Suchen durchführen. Aber es wird natürlich eine Revolution, ja, wenn ich sehe, was KI jetzt in kürzester Zeit mit Hilfe von ChatGPT schon irgendwie in der breiten Masse irgendwie bewirkt, dann lässt uns das natürlich schon aufhorchen.
Wie siehst du den Markt auf der anderen Seite? Es gibt ja viele, die These nach vorne haben, dass wir immer mehr Projektarbeiter in der Zukunft haben. Also dadurch, dass sowohl Unternehmen ihre sozusagen Fixkosten ein Stück weit unter Kontrolle bringen wollen, um natürlich auch, sagen wir, flexibler zu sein insgesamt, wird die Wahrscheinlichkeit da sein, dass man sich immer mehr auf, sage ich mal, Zeitarbeiter, Projektarbeiter oder sonstiges einlässt für bestimmte Projekte, für bestimmte Themen, was natürlich dieses Matching-Volumen theoretisch extrem nach oben befördert und auch viel schneller macht das ganze Geschäft. Ist das ein Trend, der sich schon so ein bisschen über die letzten Jahre auch schon abgezeichnet hat, dass es mehr schnellere Wechsel, mehr Projekte sozusagen gibt, wo bestimmte Teams zusammengeholt werden, da arbeiten, dann wieder rausgehen? Ist das was sich tatsächlich, wo sich die Welle aufbaut, oder ist das, was irgendwie noch nicht so richtig am Markt zu erkennen ist?
Nee, erkennen wir hundertprozentig. Und wir sind auch froh, dass wir seit vielen, vielen Jahren, insbesondere seit 2012, wo wir das Thema nochmal neu aufgestellt haben, mit der Marke Page Contracting, also Freelancer-Vermittlung, auch aktiv sind. Und das ist ein tolles Geschäft, weil im permanenten Bereich, da platzierst du einen Kandidaten und dann ist der erstmal weg. Du kannst ja nicht einen Kandidaten platzieren, vom Kunden, die viel verlangen, und dann ein halbes Jahr später wieder bei einem Kandidaten anrufen und sagen, ja, ich habe jetzt was Neues für dich. Das wäre höchst unseriös. Also das passiert natürlich nicht. Im Freelancer-Bereich ist es anders, ja. Da ist der Kandidat im Grunde genommen ein Partner, ja, der on top zu dem, was du mit ihm besprichst, natürlich weitere Rollen hat. Wenn du da ein gutes Verhältnis aufbaust, dann erfährst du auch von diesen Rollen. Also du durchdringst den Markt nochmal ganz anders. Und wenn das Projekt abgeschlossen ist, nach 6 Monaten, 9 Monaten, 12 Monaten, hast du die Chance, sehr gut mit diesem Kandidaten auch wieder weiterzuarbeiten. Und der Trend, dass sich Menschen entscheiden, insbesondere im IT-Bereich, oftmals auch im Finance-Bereich, in diese Richtung zu gehen und gar nicht mehr fest irgendwie einer Unternehmung zugehörig sein wollen, den beobachten wir schon. Also es ist stark wachsend in den letzten Jahren.
Ich merke zum Beispiel gerade auf so einem Vorstands-, Geschäftsleitungsebene, was an mich oft herangetragen werden, dass Themen wie Nachhaltigkeit, also Leute, die sich damit auskennen, Themen zum Thema auch Transformation, AI, aber auch viel zum Thema Digitalisierung im Sinne von Disruptionspotenzial und neuen Geschäftsfeldern, dass da sehr stark sozusagen eine Nachfrage ist. Gibt es, sag ich mal so, ein, zwei Profile, die gerade extrem sozusagen im Trend stehen, die nachgefragt werden, weil, ich sag mal, die Nachfrage viel, viel größer ist als das Angebot?
Also was immer geht, ist in den verschiedenen IT-Bereichen Spezialisten, ja, sei es SAP oder andere Themen, die einfach immer wieder nachgefragt werden und wo es einfach zu wenige Mitarbeiter gibt im permanenten Bereich, die irgendwie helfen könnten. Da findest du wirklich fast nie jemanden und da springt dir natürlich das Interim-Geschäft, Freelancer-Geschäft sofort ins Auge, um irgendwie eine Lösung zu bekommen. Aber auch im Finance-Bereich, ja, oder wenn irgendwie irgendwas passiert im Unternehmen, was nicht vorgesehen war und einfach schnell Support von draußen benötigt wird, wo es natürlich oft dann um Geld geht, Finanzen geht, um Legal-Themen geht. Da gibt es Spezialisten, die reinspringen, die das schon mehrfach hinter sich gebracht haben und einfach dem Unternehmen Sicherheit geben in der schwierigen Situation. Und das wird oft nachgefragt.
Total spannend. Lass uns zum Ende der Folge nochmal in zwei andere Bereiche reingehen. Das eine, was mich total interessiert, du bist jetzt schon eine Weile ja bei der Patch-Gruppe dabei. Was wären deine zwei tatsächlichen persönlichen Highlights, wo du sagst, das sind die Stories, die du über die Firma so ein bisschen auch, sag mal, am Tresen, an der Kneipe oder sonstiges irgendwo erzählst. Was sind deine ganz persönlichen Highlights?
Ja, ich meine, wir sind hier seit 20 Jahren in Deutschland. Ich bin seit 20 Jahren hier und habe natürlich viele Menschen eingestellt, die dann mit mir Karriere machen durften und jetzt auch eng bei mir sind. Teilweise auch Menschen, die lange Zeit dabei waren und dann irgendwann mal aus dem Unternehmen ausgetreten sind. Und ein Highlight, und dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, ist, dass ja aus diesen Geschäftsbeziehungen Freundschaften wurden. Mhm. Ja, und ich glaube, das kann man nicht hoch genug einschätzen. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Natürlich gab es dann wirklich wilde Momente, wo, weiß ich nicht, in der Finanzkrise plötzlich das Geschäft von einem Tag auf den anderen zum Erliegen kam. Da hast du dann mit Kunden telefoniert und die haben Mitleid gezeigt. Ja, die haben dann gesagt, oh Gott, du bist Personalberater. Deine Aufgabe ist es, Kandidaten in Unternehmen zu bringen. Vergiss es. Ja, das wird nichts mehr. Und dann sich durchzukämpfen, dran zu bleiben, das Ding zu überleben und dann vielleicht Anfang 2010, Mitte 2010 plötzlich von einem Tag auf den anderen zu spüren, wie plötzlich der Wind sich dreht und aus einem kalten Ostwind plötzlich ein warmer Mittelmeerwind kommt und die Forecasts plötzlich nach oben gehen, Kunden sich wieder offen zeigen, Kandidaten platziert werden, nachgefragt werden. Das war so ein, also ich glaube, so fühlt sich's an, wenn du lange irgendwie draußen nach einem Schiffsunglück auf einem Stück Holz im Ozean irgendwie rumschipperst und nicht weißt, ob du den morgigen Tag noch überlebst und plötzlich Land in Sicht ist. Ja, das ist so ein Moment, den werde ich niemals vergessen, März 2010. Und ansonsten immer schön, wenn wir Feste feiern. Ja, also wir arbeiten hart, wir stehen unter Druck. Gerade im permanenten Geschäft fängst du jeden Monat immer wieder mit einer Null an. Ja, du hast im Monat Mai super performt, dann kommt der Monat Juni, fängt wieder bei Null an. Also es ist immer wieder auch ein Ankämpfen und ein Kämpfen für die Ziele. Und wenn dann diese Ziele erreicht werden, ein gutes Jahr abgeschlossen wird, ein gutes Quartal abgeschlossen wird, dann auch mit den Kollegen gemeinsam irgendwie zu feiern und einfach den Druck auch irgendwo ein Stück weit abzulassen, das sind auch immer schöne Momente, die ich nicht vergessen werde, ja.
Ja, mit Sicherheit. Und das macht sich auch ein Stück weit aus. Was ist, wenn wir mal so 5, 6 Jahre nach vorne gucken? Was ist die Vision von euch, von der Page-Gruppe selbst? Was ist so ein bisschen das Ziel, worauf ihr hinarbeitet? Ist es ein Unterschied zu jetzt? Ist es einfach eine andere Positionierung? Steht irgendwas sozusagen aus, wo man sich weiterentwickeln will? Was ist so ein bisschen die eigene Vision?
Wir haben uns extrem entwickelt die letzten Jahre. Und natürlich wollen wir den Trend fortführen. Ja? Ich will nicht Wachstum, Wachstum, Wachstum um jeden Preis. Ich will natürlich weiter Marktanteile gewinnen. Ich will Wachstum, aber ich will in erster Linie, dass die Menschen, die hier bei uns arbeiten, sich wirklich wohlfühlen, Spaß haben, sich frei fühlen, ja, sich nicht irgendwie fühlen wie die 41 oder 69 wie viel waren es? 59% der Menschen aus unserer Umfrage, die sich nicht frei fühlen, die sich diskriminiert fühlen, die irgendwie zur Arbeit kommen und nicht psychologisch frei sind und safe sind. Ich will das Gegenteil. Ich will, dass die Menschen hier sind, lernen, Fehler machen dürfen, aus diesen Fehlern lernen, sich entwickeln, ein Stück weit mit dem, was sie hier geschaffen haben, auch ihr privates Leben auf ein neues Level bringen und einfach Ansprechpartner Nummer eins für unsere Kundenkandidaten zu sein. Das ist die Vision für die Zukunft. Wir sind im Moment wirklich gut aufgestellt in den verschiedenen Bereichen, Perm, flexibel, sprich Arbeitnehmerüberlassung und Freelancer auf höherem Level und eben auch Executive Search. Und das wollen wir einfach so in der Form einfach nach vorne führen und größer machen und erfolgreich machen.
Zu guter Letzt ist die große Frage, war es Liebe auf den ersten Blick oder gab es eine andere Lüge, wo ich sozusagen nicht richtig gelegen habe? Lass uns nochmal die drei Anekdoten auflösen. Was war der Fake?
Also ich habe immer einen Zahnstocher dabei, tatsächlich. Ich hatte als Erwachsener irgendwann mal eine feste Spange und seitdem trage ich einen Retainer, also etwas, ja, was die Zähne von innen zusammenhält. Und wenn ich esse, dann... Klar, es ist schwierig und bleibt immer irgendwie was hängen. Deshalb habe ich immer einen Zahnstocher bei mir. Das ist schon so ein Tick, den ich mit mir führe. Ich habe tatsächlich keine Angst vorm Sterben, weil ich glaube, dass der Tod irgendwie dazugehört und auch den festen Glauben habe, dass es danach weitergeht. Also es ist nicht so, dass ich mich jetzt drauf freue und morgen diesen Tag herbeisehne. Aber wenn er dann kommt, bin ich hoffentlich bereit. Tatsächlich war es so, als ich meine Frau zum ersten Mal gesehen habe. Sie ist die Freundin einer Ex-Kollegin. Ich hatte das Gefühl, ich wusste, sie ist die Frau meiner Träume, wir werden für immer zusammen sein, wir werden Kinder haben. Das Problem ist, sie hatte das Gefühl nicht. Also von daher tatsächlich, das war die Lüge.
Ey, herrlich, herrlich. Das ist auf jeden Fall meine Woche. Goran, ich sag ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Total spannend, so mal ein bisschen so in die Welt reinzugehen, aber auch durch die Studie durchzulaufen, weil ich glaube, es ist erschreckend verblüffend, aber es ist tatsächlich auch so ein bisschen, aus welcher Perspektive schaut man auf diese Studie als Arbeitgeber, je nachdem, wie man selber gerade, glaube ich, im Markt zugange ist. Dementsprechend, ich sag danke und auf ganz bald.
Vielen Dank, Sven.
Danke fürs Zuhören. Bei Fragen oder Anmerkungen stehe ich dir gerne über meine Social-Media-Kanäle zur Seite. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich, gemeinsam mit dir Zukunft zu gestalten.